dieses Schlagzeug-Solo, dieses Schlagzeug, stell dir mal vor, der ganze Film wird über Saxophon. Oh Gott. Ich wollte gerade sagen, den Schurz-Film ist auch nicht schlecht.
Wie 2004. Sex ist Sex. Der Schurz-Film.
Mit Martin Sheen. Martin Sheen, was rede ich denn hier? Da. Herzlich willkommen beim aktuellen Filmstudio Part 3. Fide, wie geht's dir?
Mir geht's gut.
Das freut mich sehr.
Ich hoffe, dir auch.
Mir geht's blendend.
Blendend, ich liebe blendend.
Es ist immer noch komisch, jetzt hier irgendwie so zu sitzen und zu sagen, so alles klar, wir sind dabei.
Weißt du, woran mich das immer erinnert, wenn jemand sagt, mir geht's blendend?
Nein.
An diese Werbung von früher, mein Haus, mein Auto, mein Boot oder so ein Scheiß. Und dann sagt er, geht doch irgendwo rein, ey Rainer, wie geht's dir? Ja, mir geht's ganz gut und dir? Blendend. Und dann so, mein Haus, mein Auto, mein Boot, diese, keine Ahnung, Werbung für Sparkasse.
Welche Werbung war das denn nochmal?
Für eine Bank, Volksbank, whatever.
Okay.
Und er hat dann immer so gesagt, so, mir geht's blendend.
Okay, weiß ich nicht mehr. Muss mir mal schicken.
Ja, okay.
Ja, wir sind heute bei Part 3. Letztes Mal haben wir ausgelost in unserer tollen IMDb-Tombola, dass wir heute Whiplash besprechen.
Mhm.
Und ich bin sehr gespannt. Also vorweg gesagt kann ich sagen, dass ich den Film gestern geschaut habe.
Ich auch.
Und ich sagen muss, dass ich den Film wirklich von vorne bis hinten sehr spannend und super fand. So, vorweg gesagt, kann man ja schon mal ein bisschen vorwegnehmen. Und ich freue mich jetzt einfach darüber zu sprechen. Vor allen Dingen kann man ja auch vorweg sagen, wir sind ja, kann man uns Musiker nennen? Nein.
Hobbymusiker? Ja, Hobbymusiker. Also wir spielen Instrumente, sagen wir mal so.
Nee, komm, wir haben auch in einer Band gespielt, spielen noch halb in einer Band.
Ja, okay.
Und als in Anführungsstrichen Musiker ist der Film natürlich dann nochmal extra geil.
Ja gut, weil man vielleicht ein bisschen mehr nachvollziehen kann, was es heißt, ein Instrument zu lernen, beziehungsweise ein Lied zu lernen, was halt schwierig ist. Und man muss wirklich üben, um es halt drauf zu kriegen.
Ja.
Kann man vielleicht ein bisschen dann als Hobbymusiker mehr nachvollziehen.
Ja,
aber ich kann auch vorweg sagen, dass ich den Film sehr gut fand. Hab den natürlich auch schon mal vorher gesehen. Hatte nochmal geguckt. Ich habe den bei IMDb auch irgendwann mal 10 Punkte gegeben.
10? Ich habe ihm 8 gegeben.
Ja, wir haben das ja letztes Mal schon erfahren, dass du und ich, wir ein bisschen auseinandergehen mit unseren Wertungen. Ich bin immer eher derjenige, der zu viel positiv wertet wahrscheinlich.
Hast du in der letzten Zeit, jetzt ohne dass wir jetzt direkt mit dem Film anfangen, andere Filme geschaut? Wie sieht's aus bei dir, Film, landschaftlich?
Ja, ich habe mir das sogar extra aufgeschrieben, weil nicht, dass ich dann
wieder
hier...
Weil du so viele Filme geschaut hast, dass du das aufschreiben
musst. Nee, nicht, dass ich halt wieder so hier rumdruckse und sage, was habe ich denn nochmal geguckt? Nein, ich kann sagen, ich habe aufgrund von dem Podcast von Nils Buckelberg und Maria Lorenz, WIMAF, den Podcast, den ich auch sehr gerne höre. Grüße hier an dieser Stelle.
Direkte Konkurrenz.
Ja.
Direkte Konkurrenz,
nein,
bin ich ganz kritisch. Nein, habe ich auch gehört, finde ich super.
Genau. Und da habe ich jetzt ein paar Folgen mal mir angehört von deren Star Trek Serien-Podcast Gedöns. Und habe dann halt Star Trek die Neuverfilmung von 2009 geguckt.
Ja.
Und Star Trek 6, das unentdeckte Land, habe ich mir auch nochmal reingezogen.
Der neue Film ist doch hier der mit Cumberbatch, oder?
Das ist der zweite neue Film.
Genau,
quasi.
Da war ich im Kino.
Genau, und ich habe halt quasi den ersten neuen Film geguckt, genau.
Von J.J. Abrams.
Genau. Ja. Und ja, also Star Trek 6 sowieso, also die alten Teile, alle irgendwie so echt ich finde die echt gut. Und die Neuverfilmung ist halt echt so reines, solides Sci-Fi-Action-Ding, finde ich.
Ey, aber nochmal kurz zu dem Podcast. Ich finde den Podcast super. Aber ich finde das Intro von denen, ich will jetzt ja nicht lästern oder so, das ist ein ganz schwieriges Intro.
Ja, ich glaube, das haben die auch extra so gemacht. Dass das man jedes Mal, so wenn man gemacht, das Intro hört wird. Und das Intro hört und denkt so, okay, okay, und dann nach 50 Sekunden endet es erst. Und du denkst so, Alter, 50 Sekunden.
Ja, ohne Scheiß. Okay, ja. Star Trek und gesehen.
Star Trek gesehen, genau. Und dann habe ich noch Love and Mercy gesehen, weil wir den ja auch letztens oder vorletztes Mal so himmelhoch jauchzend gelobt haben, als einen der besten Musikfilme.
Den habe ich auch tatsächlich nochmal gesehen, vor 2 Wochen ungefähr.
Ja, und einfach immer noch eine solide Bank und ich als großer Beach Boys Fan natürlich super geil, wie die damals das aufgenommen haben, also Brian Wilson.
Ja, ist auf jeden Fall einer der besten Musikfilme, kann man schon sagen.
Ja, und dann habe ich noch 2 Tipps. die auch mit Film zu tun haben. Und zwar habe ich in der Arte-Mediathek mal wieder was geguckt. Und zwar ist einmal Kubrick Talks Kubrick. Das heißt, also Kubrick hat ja nie so wirklich Interviews gegeben oder so. Der war ja immer eher so ein bisschen scheu. Aber einem französischen Filmkritiker hat er halt quasi sein Herz geöffnet über die ganzen Jahre hinweg, weil er sich irgendwie an den anvertraut hat. Und da geht's nur, wirklich die Aufnahmen sind wirklich nur, wie er halt quasi die Interviews mit ihm führt. Und das ist sehr gut gemacht. Es geht halt wirklich von seinen Anfängen bis zum Tod halt quasi. Und das ist eine einstündige Doku quasi über Kubrick, Stanley Kubrick. Und kann ich nur empfehlen. Ist ein super,
oh, der
super
Ding. Filmkritiker-Fiete.
Ich liebe Stanley Kubrick.
Journalistische Fiete. Ja, ist ein toller Mann.
Ja, und
war
dann,
ein toller Mann. Rest in peace, Stanley.
Ja, auf jeden Fall. Und dann auch noch auf Arte geguckt, eine einstündige Doku über die Entstehung
Fiete
des...
Fiete guckt nur Arte.
Hallo. Nur okay. Über, und zwar eine stündige Doku über die Entstehung von Sandalenfilm in Hollywood. Also
was
damals Ben Hur, Sandalenfilm.
Sandalenfilm, ah, okay.
Ben Hur, Spartacus und wie das halt quasi eine Renaissance erlebt hat durch Gladiator, ja.
Ja.
Vor 20 Jahren. Und das ist einfach eine sehr amüsante geschichtliche Doku, wie denn überhaupt diese ganzen Historienschinken, Epen, nennen es wie es willst, quasi in Hollywood so erfolgreich wurden.
Der Zeigefinger, Fiete, ja, das ist sehr...
Alles spannend.
Ja, das kann man nur loben. Ich kann mich dazu nicht aufraffen, das würde ich jetzt vielleicht ein bisschen mir anschauen, aber würde ich nicht hängen bleiben.
Ja, das gucke ich mir halt irgendwie lieber so nebenbei beim Kochen an, als jetzt irgendwie so eine scheiß Netflix-Serie oder so.
Also ich gucke lieber Red oder so, oder ProSieben, TAF oder so, ja.
Ja, oh ja, hast du denn was gesehen?
Ich habe tatsächlich viele tolle Sachen geschaut, auch in Gruppen, mit Gruppendynamik, war immer super. So, fängt erstmal an mit L.A. Story, Steve Martin. Ach. Für mich eine ganz neue Welt, weil ich Steve Martin immer ein bisschen schwierig fand. Ich will jetzt auch gar nicht tiefer auf den Film eingehen, weil ich fand den Film einfach nur fantastisch.
Ich liebe Steve Martin und wir müssen irgendwann mal eine Steve Martin-Folge machen.
Ja, müssen wir auf jeden Fall machen. Ich habe jetzt auch so ein bisschen geschaut, was er noch für Filme gemacht hat. Ist bei mir auch eine große Lücke. Genau, aber fand ich super. L.A. Story. Some Like It Hot gesehen. Da haben wir auch schon vorher am Telefon drüber gesprochen. Wollte ich immer mal sehen. Mhm. Fand ich auch super. Aber ist auch schon ein anderes Kaliber. Schwarz-Weiß.
Ja, ja.
Okay, Billy Wilder. Und so weiter. So, was habe ich noch gesehen? Und dann jetzt gerade bei mir ganz groß ist, ich habe mit Tiger King angefangen. Das ist zwar kein Film, aber kann man schon jetzt gerade mal drüber sprechen kurz.
Die Netflix-Serie.
Hast du mal gesehen?
Nee, ich schaue mir den Dreck nicht an. Sorry.
Ey, das ist schon
nee,
heftig.
Also ja, es ist aber für mich, ich mag ja auch kein Trash-TV oder so. Und warum
das ist aber kein, das ist ja journalistisch total gut gemacht. Das
ja,
ist ja
gut.
Kein Trash-TV.
Ich mag diese journalistischen, sag ich mal, Aufdeckungssachen wie zum Beispiel Thin Blue Line oder The Jinx, ja. Diese
True
Crime True Crime Dinger und so weiter.
Das ist aber gerne, ja.
Okay, und das ist aber halt für mich einfach so, dass einfach nur Idioten, die Idiotenfilm, die halt irgendwie Tiger, ja, und andere Großkatzen halt echt missbrauchen, ja. Und einfach, oh, sorry. Fete. Ja, sorry, aber da muss ich einfach sagen, das ist für mich echt nicht cool.
Boah, hier gehen bei mir gerade alle Bildschirmschoner an. Windows 10. Ja, ist okay. Du bist der Zeigefinger, Fiete, ich gucke tough. So, auf jeden Fall Tiger King geguckt. Super geil. Würde ich dir auch empfehlen. Es ist einfach nur heftig. So, und ich gucke gerade Westworld. Da bin ich noch bei und bin auch sehr mit der Staffel sehr zufrieden. Oh Gott, das sagt man dann so, ne?
Ja.
Sehr zufrieden. Wie anmaßend das ist so. Ich bin sehr zufrieden. Die reißen sich den Arsch auf. Aber nee, echt gut.
Ja.
So, ansonsten. Und Love and Mercy gesehen?
Ja.
Genau.
Ja, so. Aber das ist doch schon mal was.
Das ist doch schon mal was. Da kann man ja drauf elfballen.
Ja.
Genau. Komm, lass mal zum Film.
Genau, wir haben doch auch einen sehr guten Film.
Drums, Beats, um Leben und Tod.
Ich würde gerne irgendwie so ein kleines Schlagzeug-Intro machen.
Ich habe auch erst drüber nachgedacht, so dass man so irgendwie so ganz funny, so mit so einem, das ist alles scheiße, mit so einem Schlagzeug hier irgendwie anfängt oder so. Nee, das ist dann so ein bisschen kacke. Genau, willst du mal den Film kurz für die Zuhörerinnen und Hörer zusammenfassen? Wer hat ihn gedreht? Blablabla.
Ja, blablabla. Ich fasse einfach mal ganz kurz den Inhalt zusammen, der relativ schnell erzählt ist. Es geht um einen jungen Typen namens Andrew, der seit Kindheit schon Schlagzeug spielt und will halt einer der ganz Großen werden. So, und der wurde jetzt angenommen auf so einer Universität oder Musikcollege oder ne, Musikschule, und er will halt natürlich der beste Schlagzeuger der Welt werden. So, und es gibt halt einen Lehrer auf der Schule, der Fletcher, das ist halt so, vor dem alle Angst haben, aber auf der anderen Seite auch wissen, okay, wenn man bei dem in der Band geschafft hat, dann hat man alle Möglichkeiten in Amerika quasi es als Musiker zu schaffen. Und der ganze Film basiert eigentlich nur darauf, geht eigentlich nur darum, dass der junge Schüler ihn quasi überzeugen möchte, ich kann's. So. Ich will jetzt auch gar nicht mehr erzählen über den Inhalt, weil das ist ja eigentlich der Inhalt. Ne?
Ja.
Als Zusammenfassung.
Merkst du, dass ich dir nicht ins Wort falle, weil ich habe den letzten Podcast angehört, Folge 2 von uns, und ich bin hier sehr oft reingegrätscht, das möchte ich nicht mehr.
Ja.
Ich lasse dich jetzt mal ausreden, schön.
Finde ich
gut. Du machst das auch sehr gut. Genau. Ja, aber das ist so grob die Handlung. Man kann dazu noch sagen, dass es so ein bisschen, was heißt ein bisschen, es geht viel um das Thema Wettbewerb. Und ich würde sagen, die Nebenwirkungen von so einem Wettbewerb. Und es geht ja auch sehr viel, sehr fantastisch gespielt, um ja sadistische Strenge, verbale Demütigung. So, das kommt ja alles mit da rein.
Genau. Ja, aber ich glaube, dass Wettbewerb in dem Sinne der falsche Begriff ist. Natürlich ist es ein Wettbewerb, um die anderen Mitmusiker quasi zu übertreffen, aber eigentlich ist es in erster Linie halt ein Kampf gegen sich selbst.
Ja.
Ne, dieser Ehrgeiz, man will einfach der Beste werden und das ist einfach auch dann krass zu sehen. Gehen wir mal direkt rein, also weil ich habe den Film gestern mit meiner Freundin geguckt. Und ja. Die erste Szene ist ja, wie er halt einfach Schlagzeug spielt und es kommt ja direkt, der Fletcher kommt ja direkt rein, ne? Also, ich sag jetzt auch mal die Schauspielernamen, weil ich finde das irgendwie immer angenehmer, als die Hauptfigurennamen zu sagen. Also, Miles Teller und J.K. Simmons spielen die Hauptrollen.
Beide mega gut.
Miles Teller als der junge Typ und J.K. Simmons als der böse Lehrer. So, und die erste Szene ist ja direkt, er spielt Schlagzeug, denkt, er würde einfach ein bisschen üben. Und dann kommt ja J.K. Simmons rein. Und das Geile ist, meine Freundin meinte dann so, ach krass, ist das Heiner Lauterbach?
Ah, ja, ja.
Und ich musste lachen, weil, ja, ein bisschen recht hat sie, ne?
Also, Heiner Lauterbach sieht aber noch ein bisschen besser aus.
Früher.
Ja,
vielleicht.
Ich weiß nicht, wie er jetzt aussieht.
Ja, nee, jetzt ist egal. Ist egal. Auf jeden Fall, er sieht ein bisschen aus wie Heiner Lauterbach. Und in der ersten Szene wird eigentlich direkt schon klar, okay, das sind die Hauptfiguren, so sind die drauf, er der junge Schüler und J.K. Simmons einfach das blöde Arschloch. Ja.
Er wurde auch vom Regisseur von Damien Chazelle, ich weiß nicht, ob man den Namen so ausspricht, ich werde ihn jetzt aber die ganze Folge über so aussprechen.
Wir machen es einfach so, ja.
Genau, Damien Chazelle wurde, von ihm wurde auch ausgerichtet so, hey, bitte lieber J.K. Simmons, wenn du spielst vor der Kamera, benimm dich wie das letzte Monster. Und das wird ja in der ersten Szene schon sehr gut dargestellt. Vor allen Dingen denkt man erstmal so, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, da war ich glaube ich im Kino und er betritt den Raum und ich wusste wirklich nicht, um was es im Film geht und man denkt erstmal so, ah okay, cooler Typ. So, weißt du, so, er kommt rein und dann schaukelt sich das ja so hoch und es wird direkt klar gemacht so, okay, wir haben es hier mit einem sehr speziellen Typen zu tun.
Aber auch einfach sehr, sehr geil schlagfertig. Also, dass er ja dann sagt so, habe ich gesagt, du sollst aufhören zu spielen? Und dann spielt er ja weiter. Ey. Und dann sagt er ja so, habe ich gesagt, du sollst weiterspielen? Was ist los mit der Junge? Ne? Und dann geht er ja so, dann bla 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 und dann macht ihn noch ein bisschen fertig. Dann geht er raus, schlägt die Tür zu und Miles Teller so einfach so, fuck. Ne? Und dann kommt er wieder rein und Miles Teller so, und er so, hat meine Jacke vergessen und geht wieder raus.
Yo, ja, ist super. Super Szene.
Ja, super. Also wir können ja so am Anfang ganz kurz mal reden. Also J.K. Simmons hat ja dafür auch einen Oscar bekommen und glaube ich irgendwie über 1000 Filmpreise für seine Rolle. Und ich muss sagen...
zu Recht, ganz kurz zu Recht, weil er auch jahrzehntelang immer nur in so Nebenrollen war.
Ja, hier bei Spider-Man.
Bei Spider-Man war er dabei. Er war glaube ich auch bei, wie heißt der Film nochmal, mit der Schwangeren hier.
Der Film mit der Schwangeren.
Wie heißt denn der Film nochmal? Juno.
Ach so, ja?
Ja, da war er auch bei.
Ah, weiß ich gar nicht mehr.
Genau. Ich habe mir auch keine Notizen gemacht, wo er mitgespielt hat, weil ich es vorher nicht so richtig wahrgenommen habe, wo er mitgespielt hat. Mhm. Genau, er hat bei Spider-Man noch mitgespielt, da spielt er doch den Typen...
Ja, von der Zeitung.
Von der Zeitung, ja stimmt.
Oder, und ich, ist hast, ja du, auch, er hast ist du die Comics gelesen von Spider-Man?
Ja, selbstverständlich, ich bin auch ein riesen Comic-Fan, natürlich nicht.
Ja gut, aber ich habe auf jeden Fall mal, ich wusste auf jeden Fall, wie der Typ, der Zeitungstyp in den Comics aussieht. Und J.K. Simmons sah in der Rolle genauso aus.
Er war aber der Typ von Spider-Man, der für die Zeitung arbeitet. Er hatte nie die Rolle, Rolle.
Ja.
Nee, glaube ich nicht.
Ja, aber da war ja auch schon so ein Choleriker bei Spider-Man. Das konnte der schon. Ja gut, aber wir sind auf jeden Fall beide der Meinung, dass er halt da, jetzt in Whiplash hat er auf jeden Fall diese Rolle gehabt, wo er wirklich halt zeigen konnte, was er kann. Ja, so plötzlich das auch anhört.
Was mir auch wirklich aufgefallen ist, beim ersten Betreten des Raums, also J.K. Simmons, was extrem auffällt, ist diese absolute, ich weiß gar nicht, wie man es nennen kann, er strahlt so eine Körperlichkeit aus.
Mit diesem engen Shirt. Er füllt den Raum.
Er hat aber auch so, wie er mit dem Körper schauspielert. Er hat ja krasse Muskeln im Film. Super gut gebaut, enges schwarzes Shirt. Mhm. Dann die krassen Augen, mit denen er auch mega krass spielt. Diese messerscharfen Attacken die ganze Zeit. Dann diese Statur. Dann dieser Move mit der Hand, ist ja auch direkt, glaube ich, ist nicht in der ersten Szene, aber kommt später. Er stoppt ja immer mit der Faust. Mhm. Er spielt mit dem ganzen Körper und das ist so eine Körperlichkeit, die der ausstrahlt und du kriegst direkt Angst.
Voll.
Also wirklich Schiss.
Ja, und da ist mir dann nochmal aufgefallen, diese Rolle, die er da spielt, ja. So ähnlich gab es die schon mal.
Ja, aber nicht durch ihn gespielt, oder?
Nein, aber weißt du einfach an wen, also er ist halt mehr oder weniger, oder kannst du mir erzählen, was du möchtest, um sich auf diese Rolle vorzubereiten, hat er einen Film auf jeden Fall geguckt.
Jetzt bin ich gespannt.
Full Metal Jacket.
Okay, ja.
Der Drill Sergeant, ganz ehrlich, als mir das erste Mal aufgefallen ist, von wegen so, dass er dass er was davon hat, ja, habe ich so ein bisschen darauf geachtet und ganz ehrlich, der hat einfach sowas von dem Drill Sergeant von Full Metal Jacket.
Ich glaube aber nicht, dass es spezifisch von Full Metal Jacket geklaut wurde.
Nee, ich habe ja gar nicht gesagt geklaut.
Sondern dass er sich einfach, er hat genauso was wie der Colonel von Apocalypse Now hier, Duval. Hm.
Ja, aber ich finde, ja.
Er hat generell was von diesen Drill Sergeants.
Ich wollte
das
ja
soll
sagen,
er auch sein. Da hat er sich bestimmt
auch verurteilt. Ja, deswegen, ich meine auch gar nicht klauen, aber ich meine nur, es ist wirklich halt so ein Drill Sergeant. So kann man es eigentlich auch sagen. Also, J.K. Simmons ist ein Lehrer, aber eigentlich ist er ein Drill Sergeant.
Total.
Ja, das war die erste Szene direkt. J.K. Simmons, super geil. Und
wir gehen jetzt wieder jede Szene durch.
Nö, ich habe ja extra.
Das haben wir ja schon mal gemacht.
Ja, ich weiß. Ich habe aber extra einfach nur so relativ frei hier auf meinem Zettel ein paar Sachen stehen, weil als nächstes
hat J.K. Simmons.
Nee, ich habe hier stehen den Vater von Miles Teller. Kanntest du den?
Ja, den kannte ich nicht, nee.
Mir ist ein
langes Jackett aufgefallen. Das ist mir jetzt in Erinnerung geblieben. Das macht gar keinen Sinn.
Das ist mir nicht aufgefallen.
Ja,
ist nee, weil ich kannte den. Ich musste aber nochmal nachgucken, wer ist und woher ich ihn kenne. Und zwar ist das Paul Reiser und der spielt bei Verrückt nach dir hat er mitgespielt. Diese Comedy-Serie aus den 90er Jahren mit Helen Hunt.
Nicht gesehen.
Der lief damals auf ProSieben, Sat.1, whatever, lief das halt immer und da habe ich das halt öfters mal geguckt. Das war halt so eine erwachsene, etwas zahmere, also nicht so abgedreht, sondern halt so ein 90er Jahre ein Pärchen, die streiten sich öfters, lieben sich aber trotzdem, spielt in New York, das ist das typische Ding. Und das war auch relativ erfolgreich und Paul Reiser und Helen Hunt in den Hauptrollen, war schon ganz gut. Und daher kannte ich den. Ich dachte mir die ganze Zeit, woher kenne ich den? Irgendwie kenne ich den nur aus Comedy-Format, ich weiß auch nicht.
Kannte ich nicht. Bin ich ganz ehrlich.
Ganz ehrlich.
So, und er lernt, oder anders gesagt, er hat das erste Erfolgserlebnis. Er wird ja aufgenommen in das richtige Ensemble.
Da finde ich ja so geil, dass er erstes Jahr quasi diese Anfängerband, ja, alle sind so, ja, bla 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 bla, ne? Und auf einmal tritt er ja die Tür ein, J.K. Simmons. Er tritt die Tür auf. Ja.
Er tritt die Tür auf, das ist mir gar nicht aufgefallen.
Er tritt die Tür auf, geil. Die ganze Band,
ja, okay.
Was los? Und auch der Lehrer, der gerade unterrichtet, sagt auch nichts. Der sagt einfach nur so, ja, okay, sorry, du kannst. Und er dann so, oh, was spielt ihr denn hier? Naja, ist ja ganz süß. Mach mal hier, weißt du? Und so geil und haut wieder ab. Es ist einfach super. Ja gut, er nimmt ja Miles Teller dann auf, hast recht.
Er tritt die Tür ein, das ist echt krass, das ist mir nicht aufgefallen. Aber wie genial. Er strahlt einfach eine absolute Aggressivität aus. Voll. Die Sache ist die ganze Zeit, was ich denke, finde ich den Typen jetzt irgendwie geil oder finde ich den einfach nur richtig scheiße? Das ist eine Mischung.
Ja, das ist echt so ein Hin und Her. Meine Freundin hat auch die ganze Zeit gesagt, so, boah, ist das ein Wichser. Der ist ja voll der Arsch. Und ich so, ja, aber das ist ja diese Ambivalenz zwischen man mag ihn oder man mag ihn nicht.
Ja, auf jeden Fall. Erstes Erfolgserlebnis, ihr wird aufgenommen. Man merkt dann auch, okay, er tankt Selbstbewusstsein. Durch diese Art von Anerkennung traut sich dann ja auch die Kassiererin im Kino anzusprechen und sagt so, hey, hast du Bock auf ein Date? Dann geht's los mit den beiden.
Ja, aber das war auch schon ziemlich unangenehm. Hast du schon mal so nach Dates gefragt?
Nein, natürlich nicht. Miles Teller spielt es so verdammt gut, weil er einfach auch noch nie sowas hatte und gar nicht weiß, wie es funktioniert. Weil er auch er ist ja eine Art Loner. So kommt es mir auf jeden Fall vor. Er hat ja keine Freunde.
Ja, natürlich wäre es komisch gewesen, wenn er jetzt da einfach so knallhart hingegangen wäre, hätte gesagt so, hey, na, möchtest du mal mit mir ausgehen? Natürlich nicht, aber halt ist es, ich wollte nur fragen, weil das ist ja ganz oft so in Filmen, dass halt ein Typ geht dann zu einer Frau und sagt dann so, ja, ich wollte mal wissen, weißt du, du guckst einfach nur so, Junge, sag's einfach.
Ja, das ist verdammt gut.
Ja, ja, natürlich, aber hast du schon mal so nach Dates gefragt? Also ich habe, keine Ahnung, selbst wenn man nervös ist, muss man einfach einen geraden Satz rausbringen.
Fiete, wir wissen genau, wie wir nach Dates gefragt haben, da werde ich jetzt nicht näher drauf eingehen, aber so haben wir es nicht gemacht. Selbstbewusstsein aufgetankt durch diese Art von Anerkennung und was mir auch nochmal aufgefallen ist, ist einfach die Tatsache, Es geht durchgehend bei beiden, ne? Bei Miles Teller und bei J.K. Simmons, immer danach, etwas Besonderes zu sein. Die wollen ja beide etwas Besonderes sein. Das ist ja ein Motiv im Film.
Genau, das wird ja auch später dann nochmal genau klarer. Er, also Miles Teller, möchte einfach einer der besten Schlagzeuger, wenn nicht der beste Schlagzeuger der Welt werden. Und J.K. Simmons möchte halt als Entdecker eines musikalischen Genies dastehen.
Deswegen beide wieder Getriebene. Auf irgendeine Art und Weise. Voll. Wie langweilig das zu sagen in so einem Podcast, das kann man wahrscheinlich in jedem Film sagen, die Getriebenen, aber es ist schon so ein bisschen.
Ja, ja, und deswegen sind sie auch vielleicht füreinander gemacht.
Genau.
eine der wiederkehrenden Szenen in den Filmen ist ja, wie die halt zusammen üben. Ne? Und jetzt ist er ja zum ersten Mal dabei, dann üben die und so weiter und so fort und dann sagt er ja, irgendwer ist verstimmt.
Boah! Ja, die Szene ist so, ey, sorry, das muss ich jetzt auch mal hier laufen lassen. Wie fucking geil ist der Film? Ich habe gestern auch nach dem Film, nach dem Abspann, nach diesem Ende, das werde ich jetzt nicht vorwegnehmen, weil es einfach dumm ist, aber ich habe nochmal laut gesagt so, boah, wie gut ist der Film?
Ja.
Ich muss wirklich sagen, verdammt gut, ja, und die Szene ist...
Es ist so gut. Ich glaube, jeder, der auch irgendwie den Film sehr gerne mag,
mit Spannung sagt dann, geladen.
Der sagt dann auch einfach so, oh, die Szene, wo jemand verstimmt ist.
Ich bin gerade schon wieder sehr angespannt hier. Das ist das, was der Film mit mir auch gestern gemacht hat. Ich bin sehr angespannt. Ich sitze jetzt gerade schon wieder gerade, weil ich denke, ich muss gerade sitzen. Das macht der Film mit mir und das macht dieser Fletcher mit mir. Allein der Name Fletcher.
Das ist echt so, ne? Der ist nicht umsonst so gewählt worden.
Auf jeden Fall eine sehr gute Szene. Und ja, ich sag mal, unser Miles Teller bekommt jetzt nach und nach auch mit, wir haben es hier mit Zuckerbrot und Peitsche zu tun.
Ja, deswegen, er baut ja erst die Leute, also wir sehen das anhand von Miles Teller, er baut ihn halt so auf, sagt, hey, alles cool, keine Panik und so weiter, du schaffst das schon. Nur um ihn dann halt in der nächsten Szene quasi halt so richtig zur Sau zu machen. Das heißt also, dass er halt auch so eine Art psychopathisches Spiel ja mit ihm treibt. Ne? Also aufbauen, voll fertig machen. Ne? Und das macht er ja öfters in dem ganzen Film.
Wir haben es hier mit einer extremen Körperlichkeit zu tun. Also das, weißt du, was ich meine? Vielleicht ist das falsche Wort.
Nee, das ist ja auch, du hast ja vollkommen recht, es ist ja auch eine Art, finde ich, Actionfilm. Es ist eine Art
Thriller.
Es ist ja aber auch Action. Also man hat diesen Thrill und diese Spannung und diese Körperlichkeit, die man halt auch in einem Actionfilm hat, wo man halt denkt so, anstatt halt explodierende Autos und so weiter, sehen wir halt Crashbecken, die halt irgendwie kaputt gehen, weißt du? Das ist halt so eine ganz enorme Explosionskraft in diesem Schlagzeug drin.
Er trennt sich von seiner Freundin.
Das finde ich auch super. Da habe ich mir nur aufgeschrieben.
Ja.
Er will eine saubere Trennung.
Er will das auch, da wird nochmal gezeigt, dass er auch wirklich im normalen Leben jetzt, ich will jetzt nicht sagen Niete, aber dass er das nicht kann.
Mhm. Jetzt kommt das Drum Battle zwischen den dreien und bevor wir dahin gehen, möchte ich nur mal ganz kurz darüber erzählen, wer überhaupt dieser eine Typ ist, weil der eine Typ, nicht der mit den roten Haaren, ne, der Ire, sondern halt der andere.
Es gibt einen gut aussehenden und einen, der diese längeren Haare hat, den er erst vom Podest stößt.
Genau, und der hat, der ist wirklich Schlagzeuger. Das ist ein Jazz-Schlagzeuger, der mit Miles Teller auch
spielt. Dann aber auch echt gut, ne? Spielt echt gut. Der ist ein Jazz-Schlagzeuger und spielt in dem Film mit und spielt dafür echt gut.
Ach so, ich dachte, er spielt echt gut Schlagzeug.
Der spielt echt gut Schlagzeug, spielt aber auch echt gut in der Rolle.
Voll, ne? Also dadurch, dass er halt in Anführungszeichen nur Profi-Schlagzeuger ist, ich kenne seine schauspielerischen Leistungen jetzt nicht, aber der hat noch niemals einen eigenen Wikipedia-Artikel, deswegen glaube ich nicht, dass er jetzt so groß ist. Aber der hat echt tatsächlich gut gespielt. Aber der hat zum Beispiel mit Miles Teller die Stücke geübt und mit dem anderen Typen auch.
Zu der Vorbereitung mit dem Schlagzeuger, die hatten, glaube ich, auch nicht so viel Zeit dafür zu lernen.
Ja, gut, ich glaube, da, was mir erzählt wurde und was ich gelesen hatte bezüglich des Schlagzeugspielens, der hat schon, also Miles Teller hat schon...
Er hat vorher gespielt, stimmt.
Miles Teller hat schon vorher Schlagzeug gespielt, aber halt nicht, also schon relativ okay, aber jetzt nicht überhaupt kein Jazz. Das heißt, der hat halt erstmal ganz normal die Schlagzeugstöcke auch gehalten, wie man das halt so, sag ich mal, von Rock-Schlagzeugern oder so kennt. Und nicht so mit dieser, dass man die
Sticks so... Von Rock-Schlagzeugern, das ist super.
Ja, oh ja, und nicht die Sticks so nach innen, wie halt die...
So wie bei Mötley Crüe.
Genau.
Das ist Rock-Schlagzeug.
Das ist ein Rock-Schlagzeug.
Jazz-Schlagzeug, ja.
Und die halten ja die Sticks ganz anders. Und das musste Miles Teller erstmal lernen überhaupt. Und der hat schon monatelang mit dem Typen auch, glaube ich, dreimal in der Woche jeweils 4 Stunden geübt.
Ja, stell dir mal vor, wir würden monatelang üben. Wir haben ja schon mal sowas Ähnliches gehabt. Wir würden es nicht hinkriegen auf jeden Fall. Und wir spielen
und das Krasse ist, der rothaarige Schlagzeuger,
ja.
Der hat vorher gar kein Schlagzeug gespielt. Und, hat halt, und der hat halt nur diese beiden Stücke, also Caravan und Whiplash.
Ja, reicht doch.
Ja, ja, aber das musste er üben.
Ja, mega.
Man muss ja auch sagen, dass jetzt wirklich nicht alles, was man in dem Film hört, ist ja auch von denen gespielt. Ne?
Also nee, aber das musst du erstmal hinkriegen. Obwohl ich schon manchmal gedacht habe, so, obwohl das liegt auch, glaube ich, an der Technik, an dieser Jazz-Technik. Dass das ein bisschen, vor allen Dingen in diesen Eskalationsszenen, du weißt, was ich meine, so diese, wo die bis zum Delirium spielen müssen, dann achtest du ja schon darauf und dann denkst du schon so, okay, dass da überhaupt noch ein Sound rauskommt. Hat mich gewundert.
Ja.
Ja.
Ja, das ist witzig.
Nein, ist nicht witzig. Ist nicht witzig.
Danke. Genau. Und das ist auf jeden Fall schon krass, dass die halt anhand des, sag ich mal, Kurzgelerntens da im Film rüberbringen, besonders weil es halt irgendwie, glaube ich, 40% oder so oder, also ich glaube 40% vom Soundtrack sind wirklich von Miles Teller und was man im Film hört, ist, glaube ich, zu 80% fast Miles Teller oder so. Hatte ich mal irgendwie gelesen. Es ist auch krass. Es ist schon krass.
Miles Teller. Sowieso krass. Ich weiß nur nicht, was er danach so richtig gemacht hat. Also irgendwie ist Whiplash sein Höhepunkt in seiner Karriere, finde ich persönlich. Und danach irgendwie auch nicht mehr so richtig.
Ich glaube, ich habe einen Film noch, mit ihm gesehen, das war War Dogs mit Jonah Hill.
War Dogs habe ich neulich die Werbung von gesehen. Die Werbung auf Pro7 oder RTL 2.
Hast du den Film gesehen?
Ich habe ihn nicht gesehen, ich dachte einfach nur so, ey, hier Miles Teller, was geht denn bei dir
und Jonah Hill. Und da war
ja,
Jonah Hill noch
die
fett.
Einfach Bock drauf. Ja.
Da ist Jonah Hill richtig fett in dem Film.
Ja, aber War Dogs ist von 2016. Habe ich mir aufgeschrieben hier.
Ja, und?
War der da fett, Jonah Hill?
In dem Film
weiß,
auf jeden Fall.
Bei dem weiß man noch nie, ob er fett ist oder dünn ist.
Der Film ist auf jeden Fall, der Film ist ganz okay, der ist unterhaltsam, aber jetzt auch nicht so ein, jetzt nix.
Ja, aber sonst, er hat Whiplash gemacht. So, jetzt zähle ich mal kurz auf. The Awkward Moment kenne ich nicht. Divergent kenne ich nicht. Two Night Stand, okay, kenne ich nicht. The Divergent Series, ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausspreche.
Keine Ahnung.
Er war dabei in Fantastic Four.
Ah, stimmt, er hat irgendwas, da gab es ja das eine Reboot, was total furchtbar war und da hat er, glaube ich, eine Hauptrolle auch gespielt und war dann irgendwie so auch so ein
nie gesehen
Fantastic oder so. Ja, nee, ich auch nicht.
Dann Get a Job, okay.
Geh nicht.
Bleed for This, Only the Brave, Thank You for Your Service und jetzt 2020 Top Gun Maverick. Oh yeah,
Ja, stimmt, da spielt er mit auch eine Hauptrolle.
Er hat aber noch einen Film gedreht, der, glaube ich, will nämlich jetzt nämlich dem netten Miles nicht böse hier. Er hat einen Film gedreht, wo er einen Boxer spielt. Habe ich nämlich jetzt, ich habe neulich mich in meiner absoluten Vorbereitung, die immer sehr effizient verläuft, habe ich ein Interview gelesen von der Variety Fair. Gibt es die Zeitung? Ja, ne?
Ja,
heißt so.
Ja, gibt's.
Genau, und da ging es um diesen Film. Ich habe leider vergessen, welcher Film das ist, aber wirkte sehr gut. Und er hat in dem Interview gesagt, und dann können wir hier einen Haken hinter Miles machen, er will nur noch Filme drehen, wo er selber zu 100% Bock drauf hat.
Okay.
Ja.
Kann man. Das
ist sein Recht.
Kann man machen.
Ein gutes Recht in Hollywood. Obwohl, in Hollywood kannst du das, glaube ich, nicht immer so entscheiden.
Ja, aber wenn er halt quasi umsatzbeteiligt an dem Film Whiplash war, dann hat er auf jeden Fall ein paar Kohlen gemacht.
Ein paar Kohlen.
Ja. So. Das Drums Battle, ja, findet statt zwischen den dreien. Es ist so geil, dass der Rothaarige jetzt auch dabei ist. Den hat ja J.K. Simmons quasi nur in die Band geholt, um halt Miles Teller abzufacken.
Sagt er ihm hinterher, genau.
Dann fangen die halt an zu proben und direkt sagt er so, du bist zu schnell, ne? Fuck, was ist denn hier los? Und da wird relativ schnell klar, er hat es einfach nur abgesehen, irgendwie seine Wut zu entladen, und die anderen Musiker spielen dann auch irgendwann gar keine Rolle mehr. Es geht jetzt wirklich nur noch um die drei Schlagzeuger.
Es geht ja eigentlich immer nur zu schnell.
Ja,
zu schnell.
Dann, okay,
zu langsam.
Er sagt halt nur, und los. Und dann so, und los. Und dann direkt so, nein.
Zu langsam.
Nein. Die spielen ja nur eine Sekunde. Und dann ist es so wirklich, okay, alle anderen hauen jetzt mal ab, beziehungsweise holt euch einen Kaffee, was auch immer, das dauert hier noch. Ne? Und dann geht es halt wirklich nur, und das sieht man ja später anhand der Uhr, sind das ja so 5 Stunden oder so gewesen, wo die halt nur nacheinander die ganze Zeit auf das Schlagzeug kloppen. Und da müssen die ja, glaube ich, Caravan spielen, was ja halt wirklich schnell ist.
Damien Chazelle hat die jetzt bei den Originaldrehs wirklich immer so lange spielen lassen, er hat die ganze Zeit aufgenommen, bis sie nicht mehr konnten, und hat diese Takes dann auch verwendet. Mhm. Also der hat jetzt die tatsächlich sozusagen über mehrere Stunden immer spielen lassen, immer wieder ein Stück spielen lassen, bis sie irgendwann tatsächlich ja geblutet haben.
Ja,
zu Recht. Es ist einfach nur sehr gut aufgenommen.
Ich finde es auch geil, dass J.K. Simmons dann ja auch sagt so, okay, ihr scheißt mir jetzt die perfekten 400er. Der hat so ein paar Sprüche, finde ich sehr gut. Obwohl halt die meisten Sprüche, da muss man auch sagen, also schon sehr homophob, ne? Also sein Lieblingswort ist, glaube ich...
Der Typ ist ein Arschloch im Film, er ist ein Monster und das macht er sehr gut.
Sein Lieblingswort ist, glaube ich, als Schwanzlutscher, und er macht ja so die ganze Zeit immer so Sprüche. Ja, das muss man schon sagen. Also ja, wie gesagt, das deutet dann nochmal darauf hin, dass er halt wirklich ein Arschloch ist und einfach durchgedreht ist.
Das ist doch die Szene, über die wir jetzt gerade reden, wo er dann auch irgendwann, als der Miles spielt, immer näher dran geht, Drill Sergeant Style, und auch immer näher dran geht, so okay, und dann so, alles klar, er schmeißt den Stuhl an die Wand, er schmeißt die Tom an die Wand und er spielt immer weiter und dann ist ja irgendwann so, alles klar, das war's.
Genau, weil er sich dann das Stück verdient hat.
Er hat sich das Stück wahrhaftig verdient, nicht nur im Film, sondern wahrscheinlich sogar auch im wahren Leben. Ja.
Dann kommt ja der Wettbewerb, wo er ja sein verdientes Stück quasi spielen darf, ja, Caravan.
Genau.
Und dann ist er schon zu spät, Bus hat eine Panne, er holt das Auto, dann dieser krasse Autounfall. Und wo ich mich frage, als du den Film das erste Mal gesehen hast, hat dich das da, warst du überrascht? Weil der kommt ja schon geil, der Autounfall, ne? Also man erschreckt sich ja schon.
Ich war da komplett überrascht. Vor allen Dingen war das auch zum ersten Mal jetzt ein Stilmittel in dem Film, mit dem ich jetzt so gar nicht gerechnet habe. Also ich habe jetzt mit allem gerechnet, aber nicht mit diesem Autounfall. Also es arbeitet ja ein bisschen drauf hin. Aber das war schon so ein Moment heftig. Und auch dann die Szene, dass er aus dem Auto wieder rauskrabbelt, blutverschmiert, und immer noch sagt so, ey, alles klar, war zum ersten Mal so, wo ich dachte, okay, das ist ein bestimmtes Stilmittel, was jetzt hier eingesetzt wird.
Ja, das ist auch das erste wirklich hier so Action-Element quasi in dem Film gewesen. Obwohl der ganze Film ja das Action-mäßige hat.
Was ich mich gefragt habe bei der Recherche, hast du wahrscheinlich auch gelesen, der Damien Chazelle hatte ja während der Dreharbeiten selbst einen Autounfall. Und war, glaube ich, wirklich auch einigermaßen verletzt, lag im Krankenhaus, ist dann aber auch den Tag darauf direkt wieder zum Set gekommen, hat den Film fertig gedreht. Die haben ja 14 Stunden pro Tag gedreht oder so, um den in 19 Tagen fertig zu machen. Hat der das jetzt irgendwie noch mit da reingebracht, oder?
Ich glaube nicht. Das war ja quasi, das Drehbuch stand ja schon alles fertig.
Ja, das ist schon heftig.
Das ist natürlich dann also einfach.
Das ist ja schon ein krasser Zufall.
Ja, ja, natürlich.
Aber hier wird nochmal verdeutlicht, wie sehr er sich gerade in diesem, ich sag mal, Fletcher-Wahn befindet und auch in seinem eigenen Wahn und sein Ziel verfolgt und dann wirklich blutverschmiert auf die Bühne geht und das Spielen beginnt.
Ja, wie so ein Roboter, ne? Und dann spielt er ja und verkackt's und dann haut er ja J.K. Simmons um und fliegt natürlich dann auch aus der Band. Und irgendwann sitzen die ja bei dieser Psychotherapeutin oder Anwältin, die ja quasi mit dem Vater zusammen ihn versucht zu überreden, ey, wir wollen den Fletcher drankriegen, wir wissen, dass der und der schon die Scheiße gemacht hat mit Musikern und Schülern und der Junge, von dem er dir erzählt hat, der ist nicht durch einen Autounfall gestorben, sondern hat sich umgebracht, weil er nicht mehr damit leben konnte. Und das klang jetzt witziger, als es ist. Und man denkt da natürlich die ganze Zeit so, okay, hat er jetzt ihn verraten oder nicht? Aber man denkt sich natürlich schon, oder? Ist doch irgendwie klar, dass er dann doch ja gesagt hat.
Er hat ihn auf jeden Fall verraten. Ja. Und man sieht dann auch sehr gut gemacht, wie er das Schlagzeug einpackt, das Bild abhängt von dem Drummer, was ja auch immer, welcher Drummer ist das nochmal?
Buddy Rich.
Und stellt das in sein Kämmerlein rein und das Schlagzeugspielen ist für ihn erstmal vorbei. Er geht dann irgendwann in einem wunderbaren New York. Ich denke auch die ganze Zeit, wenn ich den Film schaue, so ich wäre gerne mal wieder in New York. Habe ich gestern noch gedacht. Weil es einfach irgendwie mit dieser Jazz und diese Stadt, ja, keine Ahnung. Geht auf jeden Fall durch die Stadt. Ist eine Pizza to go, wo ich dann auch sehr Hunger bekommen habe. Und hat dann ein, er sieht dann Live-Jazz-Konzert, wo dann hier unten with special guests Fletcher steht.
auch kein Vorname.
Einfach nur Fletcher.
Fletcher.
Ja, und er
und geht er natürlich da rein. So krass, ja, klar.
Er geht da rein und man sieht dann auch Fletcher. Das ist auch witzig, dass wir immer zwischen J.K. Simmons und Fletcher hin und her springen. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt eingeschaltet haben, J.K. Simmons und Fletcher sind die, ne? Du wisst ja Bescheid. Genau. So, er ist auf der Bühne in einem kleinen, süßen Jazzlokal und
spielt selbst Klavier.
Er spielt selbst Klavier, wo man zum ersten Mal sieht, so, ah, okay, er ist auch selber Musiker.
Ja, er gut, dass er selber Musiker ist, ist ja wohl
ja,
klar.
Ja, aber ich habe ihn ja noch nie jetzt irgendwie mit dem Instrument gesehen. Ich habe ihn ja nur die ganze Zeit als Drill Sergeant gesehen und er steht dann da.
Ja, stimmt.
Oder sitzt auf der Bühne und spielt dieses smooth Lied.
Richtig sehr traurig auch und so, ne? Richtig schön.
Sehr einfühlsam. Und du siehst, ah, okay, das ist die andere Seite. Ne? Hat er auch. Das ist natürlich auch dann das Stilmittel von dem Regisseur, dass der uns jetzt erstmal zeigen will, okay, der ist ja gar nicht so drauf, wie man vielleicht denkt. Und die beiden kommen dann ins Gespräch. Er will sie ja nicht verpissen, ist schon draußen, dann steht Fletcher auf einmal hinter ihm und sagt so, hey, so, er sagt nicht, hey, er sagt, hey, wie geht's?
Hey.
Genau.
Genau, und dann erklärt er sich ja. Dann, das ist ja nicht das, was du auch meintest, dass man halt, dass Chazelle uns dann zeigt, so, oh, der ist ja gar nicht so böse. Eigentlich macht Chazelle das Gleiche, wie Fletcher es mit seinen Schülern macht. Zuckerbrot und Peitsche. Man zeigt erst die ganze Zeit Arschloch, Arschloch, Arschloch. Dann in der Szene sagt er jetzt aber, kurz vorm Ende des Films, er erklärt sich, warum er so drauf ist. Und man schwankt dann ein bisschen und sagt so, ja, eigentlich stimmt's ja, ne? Eigentlich hat er ja recht.
Ja, ja, ja. Ich habe da jetzt auch nochmal in meiner perfekten Vorbereitung zu diesem Podcast ein Interview gelesen. Ich lese nur Interviews. Ich gucke den Film gar nicht. Ich lese nur die Interviews. Genau, mit J.K. Simmons gesehen, gelesen. Und J.K. Simmons ist ja eigentlich ein ganz lieber Kerl, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Ein ganz netter Kerl im wahren Leben, hat auch Damien Chazelle gesagt. Und er hat auch nochmal betont, dass es im Film ja auch stark darum geht, diese Good-Job-Mentalität in Amerika, so hey, good job, hey, alles cool und so weiter, dass er schon versteht, dass da Kritik ruhig auch mal möglich ist. Und deswegen, da würde ich jetzt mal gerne mit dir drüber sprechen, wie siehst du das? Was möchte Damien Chazelle uns mit dieser Figur eigentlich sagen? Wenn du mitkriegst, dass er ein Typ ist, der mit einem Autounfall und Schleudertrauma nach einem Tag wieder am Set ist.
Dann ist er ja so ein bisschen so wie Miles Teller und nicht wie Jack Simmons.
Ja, aber Miles Teller ist auch ein bisschen einverstanden mit der Art, wie J.K. Simmons mit ihm umgeht. Glaube ich, sonst würde er ja nicht mitmachen. Weißt du, was ich meine? Und das will der Film ja auch auf irgendeine Art und Weise ausdrücken. Auf der gleichen Weise will er es, glaube ich, aber auch kritisieren. Damien Chazelle in Damien Chazelle die ganze Zeit seine eigenen Erfahrungen verarbeitet. Ne? Er war wirklich damals auf seiner Schule selber in so einer Jazz-Kombo mit einem starken Wettbewerb und hat das sehr, natürlich sehr übertrieben jetzt in dem Film, selbst nochmal dargestellt. Nur er hat selber erlebt. Und ich weiß nicht, ob Damien Chazelle selbst sogar ein bisschen Fan davon ist, wie J.K. Simmons auch in seinem Interview sagt, dass er ein bisschen Fan davon ist, von dieser Art zu sagen, so ey, wir nicht immer good job und alle sind besonders und so weiter, sondern auch dieses Rauskitzeln des Talents. Es wird ja auch öfter im Film erwähnt, diese Szene, wo J.K. Simmons erklärt, der eine Schlagzeuger hat dieses Becken an den Kopf bekommen.
Genau, das war ja das, was ich meinte, dass er sich erklärt hat und so.
Genau, und ich glaube, dass Damien Chazelle auch ein bisschen das mit dem Film zeigen will. Mein Gespür. Miles Teller ist natürlich jetzt Feuer und Flamme. Hat das Leuchten in den Augen, bekommt das Leuchten in den Augen auch wieder zurück.
Weil er ja ein Angebot kriegt.
Genau, riecht auch eine Chance, bekommt dann das Angebot von ihm.
Und mit diesem Selbstbewusstsein, das finde ich so gut, mit diesem Selbstbewusstsein ruft er jetzt wieder die Freundin an, die er damals ja verlassen hat. Ne? Und
stimmt.
Und ich finde das so gut gemacht, weil er ruft sie dann an, so hey und ja, ich spiele da wieder mit und vielleicht willst du mal vorbeikommen und sie ist die ganze Zeit und dann sagt sie ja, ich muss mal meinen Freund fragen, ob er darauf Bock hat und ich finde es so gut, dass es halt da jetzt nicht in so eine Happy-End-Geschichte reingeht.
Ja, total.
Weil das ist so, es wäre so blöd gewesen, wenn es jetzt wirklich wieder so wäre, ja, okay, cool, ich komm vorbei. Weißt du, das wäre so dumm gewesen.
Das wäre wirklich total dumm gewesen.
Deswegen finde ich es einfach gut, dass das in dem Sinne kein Happy End gab für ihn mit dem Mädchen.
Ja, finde ich auch super.
Und dann kommen wir ja schon zu einem großen Tag.
Der große Tag, ja.
So, dann happy, happy, er geht auf die Bühne, freut sich voll, ja, jetzt nochmal in der Band spielen zu können. Und dann kündigt J.K. Simmons ein falsches Lied an und geht dann halt ja so geil zu Miles Teller rüber und sagt, bist du bescheuert? Ich weiß ganz genau, dass du mich verraten hast. Und dann weiß man ja erst so, fuck, okay, J.K. Simmons ist wirklich ein Arschloch.
Und man erkennt einfach nur in seinem Ausdruck im Gesicht so, was passiert hier gerade?
Ja, und in den anderen Augen sieht man einfach nur, ich mach dich fertig. Du wirst hier nie wieder in der Stadt spielen können. Und dann weiß man einfach so, fuck, okay, der ist wirklich ein Arsch und will sich einfach echt nur rächen.
Ja, dann krass. Fangen alle an zu spielen. Er sitzt am Schlagzeug, denkt natürlich so, what the fuck? Probiert zu improvisieren, wo dann auch der mit dem Kontrabass neben ihm steht, einfach nur so, was zum Teufel machst du gerade hier? Und
er so, so. Ja. Auch die Blicke von den ganzen Musikern alle mal so, Alter.
Ja, zu Recht.
Ja, natürlich. Zu Recht.
Und wäre ich dann auch sauer.
Ja, und dann irgendwann gibt er ja auch auf. Dann hören ja auch alle irgendwie auf zu spielen und dann klatschen ja auch alle irgendwie. Alle klatschen aber trotzdem.
Und wie war das denn jetzt überhaupt? Genau, wahrscheinlich haben die Statisten das einfach gar
nicht gekauft. Nee, das ist so ein ganz schlimmer Applaus, den du halt also in der Schülerband, wenn du in der Schülerband mit 14 irgendwo gespielt hast und die ganzen Erwachsenen ja so, ja, okay. So ein Applaus war das.
Okay. Aber er geht ja auch von der Bühne, trifft dann kurz seinen Vater, überlegt dann, okay, ich gehe da rein.
Genau, weil der Film lebt ja die ganze Zeit davon, dass halt Miles Teller halt der Beste sein möchte und sich ja halt auch durch nichts aufhalten lassen möchte und deswegen geht er halt wieder zurück und fängt an zu spielen.
Und ich glaube, man kann diese Szene ja auch wirklich dem Zuhörer schwer beschreiben. Das muss man schon gesehen haben.
Ja, weil ich glaube, die Szene dauert auch, glaube ich, 9 Minuten.
Ja, aber das ist jetzt die Kunst des gesamten Films in einer Szene verpackt. Der Regisseur, ich will den Namen jetzt nicht schon wieder sagen, aber den kann man nicht oft genug sagen, den Regisseur, Damien Chazelle, schafft es, dieses Solo, ey, und wir reden hier über ein verficktes Schlagzeug-Solo. Ich hasse Schlagzeug-Solos, ne? Das ist das schlimmste Stilmittel im Rock, neben, was gibt's sonst noch?
Neben?
Saxophon-Solos?
Bass-Solo. Keine Ahnung.
Bass-Solos sind, ja...
Aber wir sind ja hier nicht im
fast
Rock.
Fast sogar noch ein bisschen schlimmer.
Wir sind ja nicht im Rock, okay, sondern wir sind im Jazz.
Ja, wir sind aber im Jazz, aber trotzdem, er schafft es, dieses Schlagzeug-Solo, dieses Schlagzeug, stell dir mal vor, der ganze Film wird über Saxophon. Oh Gott.
Das ist nicht mein Tempo. Das ist nicht mein Tempo. Es wäre so
auch so witzig. Drei Saxophone. Zu schnell. Das ist super. Ja, so, ist gut. Er schafft es, dieses Schlagzeug-Solo zu verpacken wie ein spannungsaufgeladenes Drama. Wenn man sich das anschaut. Du hast gerade gesagt, 9 Minuten. Ich saß da gestern 9 Minuten auf dem Sofa und dachte einfach nur so, was geht hier ab? Und das schafft er. Das musst du erstmal schaffen bei einem Schlagzeug-Solo.
Das ist so krass, ne? Dass er halt eine Spannung aufrechterhält.
Er erhält die ganze Zeit die Spannung, die Kameraeinstellung, dieser Zoom auf die Becken, Slow-Mo,
voll.
Mit Schweiß drauf. Gänsehaut.
Kamerasperspektive, dann halt auch zwischendurch sieht man ja auch ihn immer von oben spielen. Und wenn man da ganz genau hinguckt, sieht man anhand der Frisur oder auch dass anhand der Körperhaltung, sieht man teilweise nicht, dass er es nicht ist. Weil das sind aber die Aufnahmen immer von oben, wo er halt wirklich mit den Sticks umherfliegt. Also wirklich so. Miles Teller anscheinend richtig gut alles gelernt und so, aber das kannst du nicht spielen, wie er das gespielt hat.
Nein, das kannst du auch nicht spielen, aber ich finde es trotzdem einfach nochmal wirklich so, schlimmes Wort, eigentlich so atemberaubend, wie er es schafft, diese Szene wie ein, mit einem riesen Spannungsbogen aufzubauen. Und das war für mich gestern nochmal auf jeden Fall gestern nochmal ein Punkt, wo ich dachte, der Film ist genial.
Voll.
Punkt.
Ja. Volle Kanne. Und man sieht ja auch, dass dann J.K. Simmons, das ist ja auch das Geile, selbst er, der Böse quasi in dem Film, wird ja dann mitgenommen vor diesem genialen Schlagzeugspiel und dann geht er ja mit und sagt so, alles klar, komm Junge, jetzt zeig mal, was du kannst. Und kommt ja dann in diese alte Rolle wieder rein, der Lehrer, der ja gemerkt in dem Moment, okay, ich kann hier jetzt jemanden vielleicht doch wirklich groß machen, ja, das, was er halt immer wollte.
Ja, weil wir jetzt aber auch, wir haben hier die Symbiose von beiden, wir haben ja eben drüber gesprochen, die wollen beide was Besonderes sein, der eine will das Talent fördern, der andere will das Talent unbedingt sein und hier haben wir es ja im Film jetzt, wie sagt man, Symbiose oder den Punkt auf jeden Fall, wo beides aufeinander trifft. Beide sehen auf einmal, der eine hat ihn dahin gebracht, wo er jetzt ist und der andere gibt sein Bestes, das meine ich einfach nur.
Das ist richtig. Das ist vollkommen richtig. Und dann ist es halt so geil, man sieht die Miene von J.K. Simmons immer fröhlicher. Und dann
finde ich auch so in Slow-Mo so Zustimmung, Slow-Mo,
Das ist ja das Ende. Und da habe ich Gänsehaut bekommen.
Das Ende!
Diese Augen.
Cut!
Diese Augen, genau, auch so gutes Ende. Ne? Die Augen werden gezeigt, erst er, dann J.K. Simmons, dann wieder Miles Teller, so die Augen geweitet im Sinn von Bin ich's? So. Und dann J.K. Simmons, lächelnde Augen, Ende. Ja.
So gut.
So gut.
So gut. So sehr gut.
So gut wie der ganze Film einfach.
Ja, ist echt ein guter Film. Und vor allen Dingen auch nicht so lang. Perfekt. Ach, ey, nee, aber hat Spaß gemacht, den wirklich zu gucken.
Ja. Voll. Und ich habe auch, als es klar war, dass wir den Film besprechen werden, habe ich auch bei Twitter mit unserem Account geschrieben, folgt uns gerne, geschrieben von wegen so, hey, wir gucken als nächstes Whiplash. Und da kamen echt paar Leute, haben echt paar Leute geschrieben, boah, ich liebe den Film, es ist so, ist einer meiner Lieblingsfilme auch und boah, ich musste nochmal gucken und ich liebe diese Bösewicht-Transformation und so weiter. Also kam schon was zurück. Also der Film ist echt so ein Ding.
Bösewicht-Transformation.
Ja, ich weiß nicht mehr genau, wie es. Der Frechdachs hat das geschrieben.
Der Frechdachs?
Ja.
Ich glaube, ich bin jetzt mal auch mal wieder bei Twitter. Bösewicht. Ja, okay. Hey, Frechdachs, ist okay. Du bist herzlich eingeladen, mit uns irgendwann gemeinsam hier zu diskutieren.
Genau wie ihr auch. Folgt uns gerne auf Twitter. Einfach das aktuelle Filmstudio suchen, dann findet ihr uns.
Ich so. Glaube, wir können es uns sparen, jetzt über die ganzen Oscar-Nominierungen zu sprechen.
Es reicht eigentlich aus, ja. Dass halt wir gesagt haben, dass J.K. Simmons halt mega viele Preise gewonnen hat. Unter anderem halt auch den Oscar und den Golden Globe.
Wurde auf jeden Fall, also Oscar bester Nebendarsteller, glaube ich, oder?
Ja, natürlich, ja, ja. Chazelle wurde bestimmt auch irgendwo für mal ausgezeichnet, weiß ich jetzt aber nicht mehr. Aber wie gesagt, da können die Leute gerne nochmal bei Wikipedia unter den Auszeichnungen nachgucken.
Ich habe es mir aufgeschrieben, aber ich habe es auch, nee, mit Chazelle, keine Ahnung. Ich habe mir nur aufgeschrieben, was Damien Chazelle noch für Filme gemacht hat. Fand ich auch sehr interessant, weil ich würde so gerne den Kurzfilm sehen von Whiplash von 2013. Ah,
stimmt, ne? Ja, den kann man ja bestimmt irgendwo gucken.
Weil da spielt ja J.K. Simmons die gleiche Rolle.
Aber ein anderer Schlagzeuger, ne?
Aber ein anderer Hauptdarsteller, Miles Davis, wird von irgendjemand anders verkörpert. Miles Davis. Miles Davis? Nein, Miles Teller. Meine Güte, Miles Davis, passt aber auch, Saxophon.
Passt auf.
Wir drehen bald Whiplash mit Saxophon.
Dann heißt das auch nicht Whiplash, sondern...
Nee, der Film heißt einfach nur Saxophon. Ach, keine Ahnung. Nee,
Sax, S-A-X. Was hat denn Damien Chazelle nochmal für Filme gedreht? Der hat auch richtig gute gedreht, oder nicht?
So, Damien Chazelle, einer meiner Lieblingsregisseure, hat gedreht 2009 Guy and Madeline on a Park Bench. Ich habe absolut gar keine Ahnung, was das für ein Film ist. Dann hat er Whiplash gemacht, den Kurzfilm. Mhm. Ich wollte gerade sagen, den Schurzfilm ist auch nicht schlecht.
Wie 2004. Sex ist Sex. Der Schurzfilm.
Mit Martin Sheen. Martin Sheen, was rede ich denn hier? Ich meine, Steve Martin.
Ja.
Ja, ist okay. Ich bin ein bisschen durcheinander. Hier Martin Sheen mit Catch Me If You Can. Fletch Me If You Can.
Ja.
Ja, okay. Whiplash 2014.
Ja.
2016. Der wunderbare La La Land, den du noch nicht gesehen hast.
Nee, immer noch nicht.
Hast du noch nicht gesehen. Finde ich ja super. Finden andere mega scheiße. Ich finde ihn fantastisch. Und dann 2018 Aufbruch zum Mond, den hast du aber, glaube ich, gesehen.
Den finde ich ja super.
Habe ich nicht gesehen.
Ich meine, ist halt eine Apollo 11 Mission Verfilmung, natürlich finde ich den gut.
Ich habe ein bisschen zurückgeschreckt, weil ich gehört habe, der soll traurig sein.
Ja, natürlich ist er traurig.
Ja, da schrecke ich natürlich zurück. Ich will
auch weil da geht's ja
Steve
viel
Martin
um,
sehen.
Es geht in seinem Schurzfilm.
Der Schurzfilm. Super. Ja.
Was war der letzte Film von ihm?
Aufbruch zum Mond. Und der nächste Film, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ist Babylon. Und dann sind wir wieder bei deinen Sandalen am Anfang. Glaube ich. Ich habe keine Ahnung.
Gut, Babylon kann auch Babylon AD hier mit Vin Diesel sein. Also so ein Sci-Fi-Film.
Na, ich glaube aber, ich weiß nicht.
Okay.
Ah. Und das ist so interessant, dass er einfach wirklich so abgefuckt war von Hollywood, weil er La La Land nicht drehen konnte, weil ihm keiner Kohle gegeben hat, weil alle gesagt haben, du willst ein scheiß Musical drehen? Hä? Kriegst du nicht, kannst nicht bringen. Und er hatte seine Vision, und da sind wir auch wieder bei dem Film Whiplash, er hatte seine Vision, er wollte das unbedingt finalisieren und machen. Und er hat es durchgezogen. Und was ist mit La La Land passiert? Es war der Shit.
Ja, und ist auch das Geile ist ja, um halt La La Land dann finanzieren zu können, hat er ja Whiplash gedreht mit nur 3, irgendwas Millionen Dollar und hat ja dann 50 Millionen Dollar eingenommen und allen einfach nur gezeigt, hallo, ich kann Filme machen, jetzt gib mir die verdammte Kohle für La La Land.
Ja, wir kommen jetzt zur IMDb Tombola Part 3. Nee.
Genau. Für alle, die es noch nicht genau wissen, ich erzähle mal ganz kurz. Also wir haben einfach einen Zufallsgenerator von 1 bis 250. Ich wähle per Zufall eine Zahl aus. Wir gucken nach, welcher Film diese Nummer hat bei IMDb Top 250. Und diesen Film besprechen wir. Und eventuell sagen wir so, nee, don't.
Soll ich? Okay.
Ja gut, also.
Ich hab schon.
Ja, wie gesagt, wir können auf jeden Fall ja auch öfters ein Don't sagen, falls wir den Film nicht besprechen wollen. Jeder hat da drei Möglichkeiten, Nein zu sagen. Und wir gucken einfach mal, welche Nummer John jetzt gerade gezogen hat.
Ich habe die Nummer für dich, mein lieber Freund. Es ist die 42.
Okay, das ist Lichter der Großstadt von 1931. Ist das nicht mit Dingsbums, mit Charlie Chaplin?
Ja, ey, dann müssen wir es machen. Ist vielleicht auch mal ganz interessant. Würde ich machen. Also ich würde es machen. Habe ich noch nicht gesehen. Hallo.
Ich überlege gerade, ob ich Bock drauf habe, so einen Film zu besprechen. Ich sag don't.
Okay, du sagst don't. Okay, soll ich nochmal generieren?
Ja, müssen wir ja.
98. Ach du Scheiße.
Full Metal Jacket.
Oh, da sag ich don't.
Ja,
da sag ich don't. Da sag ich don't, weil das ist zu. Nee, das ist zu Big Lebowski.
Wir reden die ganze Zeit über Stanley Kubrick. Nee, und,
so, jetzt noch ein. Jetzt wird beim dritten. Jetzt können wir noch einmal don't und dann war es schon. 39.
Ja, okay, soll anscheinend so sein. Moderne Zeiten mit Charlie Chaplin.
Okay. Machen wir.
Ja, okay.
Dann machen wir. Ich freue mich sehr auf dein Cover dann, wenn du das irgendwie wieder hier online
moderne
postest.
Moderne Zeiten.
So Charlie Chaplin-mäßig. Allein deswegen machen wir das. Dann kannst du irgendwie so ein Charlie Chaplin-Bild so schwarz-weiß.
Per Zufallsgenerator haben wir jetzt einfach zweimal Charlie Chaplin vorgeschlagen bekommen. Es soll anscheinend so sein.
Ist auch super. Oder wollen wir einfach über Charlie Chaplin reden? Kann man auch machen.
Wir werden den Film einfach nehmen und dann halt mal gucken, wie viel wir über den Film oder wie viel wir über Charlie Chaplin reden.
Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, ich habe den Film, haben wir den nicht zusammen gesehen?
Moderne Zeiten?
In Köln?
Nein, wir haben Der große Diktator mal geguckt.
Ja.
Wo er Hitler spielt. Ich weiß es nicht.
Namen darf man nicht sagen, habe ich gehört.
Ach so.
Darf man nicht im Podcast sagen.
Okay, also der böse... den Mann. Namen, dessen Namen man nicht sagen darf.
Adolf Fletcher.
Ich finde es auf jeden Fall super, dass wir jetzt bald das nächste Mal über Charlie Chaplin sprechen. Und wenn ihr es auch gut fand, dann freuen wir uns über eine Review bei Google Podcasts oder bei Apple Podcasts. Und natürlich freuen wir uns auch über neue Follower auf Twitter, die uns schreiben können, was ihr so mögt.
Ich hoffe mal, dass die Zuhörer wirklich... Das ist mein persönliches Ziel, das ein oder andere Mal denken, aha, okay, und das andere Mal denken, hohohoho. Wenn wir das schaffen, diese beiden Sachen zu verbinden, dann haben wir alles erreicht.
Das finde ich gut.
Genau. Fiete, ich wünsche dir
jetzt schönen Worten. Verabschieden wir uns.
Gute Nacht. Ich wünsche dir eine gute Nacht, wir haben schon spät.
Ich wünsche dir auch
4 Uhr morgens.
Wollte gerade sagen, schon 4 Uhr morgens, muss gleich wieder aufstehen.
Ich muss auch wieder aufstehen. Ich habe noch gar nicht geschlafen.
Ich muss jetzt in die Bäckerei. Ich muss jetzt los.
Ich muss auch los. Ich glaube, ich mache jetzt durch.
Ich mache jetzt auch durch. Komm, wir trinken noch ein Bier. So. Jo. Macht's gut. Bis bald.
Tschüss.
Auf Wiedersehen. Gute Nacht. Guten Morgen.
Tschüss.
Ciao.